Tag, moin und ahoi, liebe Mithörerinnen und Mithörer. Willkommen bei unserer Gruppentherapie Nord-Nerd-West mit den geschwätzigen Nerds Wulf aus dem Westen und Colliver aus dem Norden. Wulf, sag doch mal Fute tenne.
Bitte was?
Das heißt Scheiß drauf auf Italienisch. Fute tenne.
Ich würde jetzt sagen, mach Platz, hier kommt der Landvogt.
Ja, also zuerst wollte ich machen, dass du sagen solltest, und jetzt gibt's richtig Haue mit dem Stühlchen in die Schnauze. Aber es war da ein bisschen zu lang. Beim letzten Mal hast du da ja verkackt an der Stelle, als es zu lang wurde.
Ja,
deswegen wollte ich
aber
dir
Hauptsache, keiner hat eine Ansichtskarte aus Solingen.
Ja, ihr merkt schon, das Thema wird schon langsam angerissen, worum es geht. Und wir haben heute auch einen Gast in unserer elitären Runde der Gruppentherapie. Lieber Gast.
Ein Gast.
Wie heißt du denn?
Ja, man kennt mich wahrscheinlich am ehesten als Serpatoni.
Hallo,
ich komme aus der Hallöchen. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Also machen wir aus dem Nord-Nord-West heute Nord-Nord-West-Süd. Ich komme aus der schönen Schweiz, wie man vielleicht ein bisschen hört. Und ja, vielleicht kennen mich schon die einen oder anderen. Ich arbeite bei verschiedenen Webseiten mit, wie das NES-Center.de, Gameboyland.de oder bin auch bei NintendoFans.de, zumindest forenseitig ein bisschen aktiv. Und bin begeisterter Videospieler, Vollzeit-Nerd sozusagen. Und ja, schreibe über meine Erlebnisse auch auf serpatoni.ch.
Sehr schön.
Empfehlenswerte Seite.
Ja, genau. Geht mal auf serpatoni.ch. Wir haben jetzt auch ab sofort Shownotes. Das heißt, ihr könnt auch mal da reingucken. Da ist es dann auch verlinkt. Aber da wird sich auch der Linken Dagmar freuen, dass wir jetzt endlich Shownotes haben. Richtige.
Sie wurden schwer gefordert.
Ja. Dann kommen wir mal zum Überblick der Folge. Als erstes natürlich wieder immer die Frage, was gibt's Neues, Wulf? Danach kommen wir zu unserem Hauptthema. Ihr habt es vielleicht schon erraten. Es geht um Carlo Pedersoli. Wer ist denn das? Der Carlo.
Ja, das ist eine gute Frage. Viele werden wahrscheinlich jetzt schon sich das fragen. Und die Kenner werden es jetzt sofort wissen.
Genau. Es ist nämlich ein Thema, wir haben es für diese Folge auch so gemacht, wir wollten unbedingt Serpatoni dabei haben. Und Serpatoni durfte einen Wunsch äußern, was für ein Thema genommen werden sollte. Mhm. Und es war das Thema Bud Spencer.
Ja, da kann ich mich sehr mit ihm identifizieren. Habe ihm viele schöne Stunden meiner Kindheit zu verdanken und genieße ihn auch heute noch. Zumindest auf dem TV.
Da hast du ja gleich ganz viel Zeit, die ganzen Anekdoten zu erzählen, die du mit Bud Spencer und natürlich auch Terence Hill erlebt hast.
Ich wollte gerade schon sagen, wer Spencer sagt, muss auch Hill sein. Auch er wird mit Sicherheit vorkommen.
Ja. Und genau. Zwischendurch spielen wir wieder die Roundabout-Halbzeit. Und wie beim letzten Mal muss der Gast dieses Mal alles erraten. Es wird wieder witzig.
Gespannt.
Und am Ende gibt es das übliche Geplänkel mit Resümee, Ausblick. Und wir sagen Tschüss. Aber jetzt sagen wir noch nicht Tschüss, sondern...
Doch, jetzt noch nicht.
Wir kommen jetzt erstmal zu unserer Rubrik. Was gibt's Neues, Wulf?
Was gibt's Neues? Ja, was gibt's Neues? Ich habe was für mich entdeckt. Ich habe für mich Blue Fire entdeckt.
Also
und nachdem ich in der letzten Zeit mich von Spielen, die sehr fordernd und vor allem skillfordernd sind, so ein bisschen ferngehalten habe, hat Blue Fire mich gerade voll gecatcht.
Blue Fire? Also für mich ist das immer noch eine Achterbahn im Europa-Park.
Ja, ähnlich. Nee, Blue Fire ist gerade für die Switch rausgekommen. Ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht, ob es das für andere Konsolen auch schon gibt. Es ist ein Indie-Game und erinnert am Anfang so ein bisschen an also was Zelda-eskes, aber da sind ganz viele Sprungpassagen drin. Das heißt, das ist so ein bisschen Jump-and-Run-mäßig zwischendurch und da gibt es so einzelne Herausforderungen und die haben es auch teilweise echt in sich. Ich bin auch noch nicht weit, weil ich da echt erstmal üben muss für, glaube ich. Ich bin werde zu alt für sowas langsam, glaube ich. Aber das hat mich wirklich gepackt. Das hat so ein bisschen, ja, comicartige, trotzdem leicht düstere Optik und kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, dass man sich das mal anschaut. Also das ist schon ein richtig cooles Spiel für, ich glaube, ungefähr 20 Euro. Es war am Anfang direkt im Angebot für 17 irgendwas. Und darf man sich auf jeden Fall mal anschauen, macht mir eine Menge Spaß. Ja, und ansonsten, weil ich mich jetzt da reinarbeiten muss, habe ich für nichts anderes Zeit gehabt.
Klingt spannend. Ich bin richtig baff gerade. Seppa, was gibt's bei dir Neues?
Ja, was gibt's bei mir Neues? Ich habe in den letzten Wochen so einige Klassiker endlich mal durchgespielt. Ghosts'n Goblins und Super Ghosts'n Goblins gehören dazu. In Vorbereitung auf das Neue, das da kommt.
Das hast du durchgespielt.
Ja, allerdings nur auf der Switch Online mit Rückspulfunktion. Da habe ich eifrigen Gebrauch gemacht davon. Sonst habe ich das nie gepackt. Genau, und habe mittlerweile auch mit Zelda Oracle of Ages wieder begonnen. Das habe ich tatsächlich seit 20 Jahren nicht mehr gespielt. Habe ich jetzt nochmal einen Anfang gemacht und mit dem Ziel, dass ich diesmal auch Oracle of Seasons durchspiele. Das einzige Zelda, das ich tatsächlich nie beendet habe. Mal schauen, ob ich es
Schöne
diesmal
Spiele.
packe.
Richtig schöne Spiele.
Ja, das merke ich gerade wieder.
Die wollte ich noch nachholen, weil die Gameboy Zeldas habe ich tatsächlich selber nämlich nicht gespielt. Die muss ich nämlich auch noch irgendwann noch nachholen.
Apropos nachholen, Wolf, wie sieht es denn eigentlich mit Super Mario Bros. 3 aus? Hast du das schon
Folge
durchgespielt?
254. Folge 254.
Es war mal 153, es wird immer später.
Es ist jedes Mal eine andere Zahl, glaube ich.
Die würfelst du immer, ne? Ein Würfel nehme ich sie, nehme dich, nehme sich liegen und würfelt dann einfach drauf los und dann sagt er die Zahl. Irgendwann
Sogar.
kommt die Folge 243 und dann musst du ran.
Ich glaube, die früheste Folge war 137, wenn ich mich richtig erinnere.
Der Druck steigt.
Ja, sogar mein Sohn
Ja.
ist dabei, Super Mario Bros. 3 durchzuspielen auf seiner Switch. Also, er wird dich noch überholen.
Wenig Ausreden, die ich noch übrig habe, das ist wohl wahr.
Seppa, du hast ja gerade auch über Gameboy-Spiele gesprochen und du bist ja ein richtiger Gameboy-Nerd. Unsere Kollegen von Ruhrpott Nerdcast haben uns gebeten, dich zu fragen, ob du irgendwelche Gameboy-Spieletipps noch hast.
Spieletipps, da gibt es einige. Da kann ich zum Beispiel auf gameboyland.de verweisen. Da haben wir mal unter den ganzen Lesern und Besuchern eine Umfrage gemacht und die Top 100 Gameboy-Spiele zusammengetragen. Also von den Usern gewählt, die besten 100 Gameboy-Spiele. War eine ziemliche Arbeit, aber hat Spaß gemacht. Und ist einiges Interessantes rausgekommen.
Zum
Gekommen.
Beispiel.
Persönlich, mein Favorit ist Donkey Kong. Ist immer noch mein liebstes Gameboy-Spiel. Ein absoluter Klassiker, der ja auf dem alten Arcade aufbaut eigentlich, viele neue Elemente reinpackt und dann so ein wunderbarer Puzzle-Plattformer ist. Mit vielen schönen Elementen, tolle Musik, tolle Gameboy-Unterstützung und ja, wartet bis heute auf einen würdigen Nachfolger.
An der Stelle dann auch einen schönen Gruß an Todde vom Ruhrpott Nerdcast. Schau es dir an, ne? Du hast gehört, wo du deine Top 100 finden kannst. Ich habe gehört, du hast deinen Gameboy schwer überarbeitet. Du kannst dann da jetzt Futter dir holen.
Eine andere Frage, die er noch hatte, war, ob du einen Tipp hast, wie man Module wieder ansehnlicher machen könnte und dich damit auskennst.
Nicht wirklich, ehrlich gesagt.
Einfach,
Glaube, da hat man auch nicht so viele Möglichkeiten, ne? Außer
einfach
eben.
einen Schokolade tunken, so die Schweizer Art.
Ja, dann sieht es
Schokoladenfondue
zumindest
und dann
lecker
einmal
aus.
eintunken, genau, dann sieht es wieder tippitoppi aus. Ja, bei mir selber gibt es nicht viel Neues. Ich habe jetzt jeden Abend Mario Kart 8 online gezockt mit anderen Nerds oder Among Us. Und ansonsten quäle ich mich hier gerade durch die Schneemassen, die draußen auf den Straßen noch sind. Ist bei euch auch so viel Schnee?
Bei uns nicht, nein. Wir hatten vom Anfang Januar hatten wir da 60 Zentimeter hier, was auch so seit X Jahren nicht mehr der Fall war. Aber mittlerweile ist so ein bisschen weiß noch liegen geblieben, aber nicht mehr viel.
In der Schweiz liegt kein Schnee.
Nee, gut, außer auf dem Berg, wo ich heute war, da hat es schon ein bisschen mehr. Aber sonst hier im Flachland, nö, überschaubar.
Wobei das Flachland bei euch ist, für uns das Bergland,
Keine
oder
Ahnung,
nicht?
400 Meter ist jetzt hier. 430 Meter.
Wenn man wie ich in der Kölner Bucht wohnt, dann kann man ganz fest eine Regel einführen. Wenn ganz Deutschland im Schnee versinkt, dann sitzen wir im Regen.
Weil ihr so heiß seid, oder?
Nein, das ist nicht schön. Nein, das ist wirklich schade. Hier in der Gegend ist halt Schnee wirklich Mangelware. Wir hatten jetzt wirklich mal so 2 Wochenenden, wo so richtig schön Schnee da war. Aber es war halt wirklich die 2 Wochenenden, das war's. Aber man gewöhnt sich dran. Wir haben dafür Karneval. Aber nicht dieses Jahr. Egal. Gut. Ja, bevor wir ins Thema stürzen, hätte ich was gesagt. Nee, ins Thema einsteigen. Habe ich noch einen kleinen Aufruf an alle Videospiel-Fan-Begeisterten, die schon immer mal gedacht haben, oh, ich würde ja auch gerne mal Tests schreiben, News verbreiten, mich so richtig reinarbeiten, so als Redakteur im Spielesektor arbeiten, inklusive Testmuster, allem drum und dran. Und zwar die Seite, die hier schon ein paar Mal genannt worden ist, nämlich nintendofans.de. Die suchen Redakteure. Deshalb rufe ich hier auch nochmal auf dazu. Ich habe ja bis vor kurzem selber geschrieben. Ich selber habe die Zeit gerade nicht mehr dafür und habe deshalb dauerhaft pausiert und entsprechend, pausiert? Pausiert. So, pausieren tue ich auch zwischendurch, aber pausiert habe ich in dem Fall.
Und zwar für den Aktkalender für nintendofans.de. Hat er posiert.
Jetzt machst du den Leuten Angst. Nein, aber auf jeden Fall, wir suchen Redakteure. Also wer Spaß am Schreiben hat und auch vor allem die Zeit dafür, das ist natürlich immer wichtig. Es ist eine ehrenamtliche Geschichte natürlich, sage ich direkt dabei. Also nichts Bezahltes. Das ist, der Lohn ist der Ruhm und natürlich Testmuster, die ihr dann zwischendurch bekommt. Ja, wer da Bock drauf hat, auf jeden Fall. Das macht eine Menge Spaß. Ne, und da kann man sich ein bisschen austoben. Ihr braucht auch keine Angst zu haben. Viele haben immer direkt die Sorge, oh je, ich bin da noch nicht drin. Da sind Leute dabei, die machen das schon eine Weile und die nehmen euch da auch ein bisschen an die Hand und zeigen euch dann, wie das Ganze läuft. Und das ist eine coole Truppe. Wer Bock hat, sowas mal zu machen und das immer mal probieren wollte, ihr könnt euch da bewerben bei nintendofans.de. Ihr findet nintendofans.de sowohl auf Instagram wie Facebook, da könnt ihr denen dann auch die Nachrichten schreiben, könnt einfach mal Hallo sagen. Das ist dann jeweils unter nintendofans.de ist der Name dann, Instagram, Facebook und da könnt ihr den Kontakt sagen. Wir packen es auch in die Shownotes nochmal mit rein. Ne? Das sage ich jetzt so und Colliver guckt jetzt, ja, du packst das dann in die Shownotes mit rein.
Ich pack das
Ja,
schon, ja.
und
Ich pack das schon.
meldet euch, ne, und unterstützt so ein gutes Projekt. Die Seite ist schon seit 1999 unterwegs, in eine sehr etablierte Seite und ja, gerade im Umbau wird sich jetzt auch in der Optik was tun und wir alle kennen uns quasi auch daher aus dem guten Forum von nintendofans.de.
Das stimmt.
Genau, deswegen machen wir auch Werbung für nintendofans.de.
Nintendofans.de. Gut, Werbeblock vorbei.
Muss uns so mal so
Ja.
eine Jingle machen. Wenn Werbung vorbei ist, dann steht doch mal Werbung Ende mit so einem Jingle. Werbung Ende.
We love to entertain you.
Das war mal was anderes.
Ach so, nicht von euch? Okay.
Habt ihr noch Redebedarf zu dem Thema? Was gibt's Neues? Oder habt ihr alles gesagt, was ihr sagen wollt?
Super Mario 3D World ist noch rausgekommen. Wollte ich noch erwähnen?
Ja, hast du
Es
schon
ist,
gespielt? Bowser's
habe ich schon
Fury.
gespielt. Ich finde das super, dass es das so einen schönen Vierspieler-Modus hat. Da kann bei uns jedes Familienmitglied munter mitzocken. Von der kleinsten bis zum Jungen.
Das finde ich auch immer gut. Jetzt so mit Kindern und so, dann,
Das ist ein
das ist der Grund,
Riesenpluspunkt.
warum ich meiner Tochter auch New Super Mario Bros. Deluxe gekauft hatte. Ne? Dass sie dann da mal, wenn sie schon da reinkommen will, die ist ja noch relativ klein, das wenigstens dann auch mit Papa und mit Bruder und mit Mama machen kann und das nicht da nicht irgendwie alleine mitsitzt. Das finde ich da auch nochmal gut. Und ich habe auch gehört, Bowser's Fury wäre ein extrem gutes 3D-Mario, weil das ist ja dann schon wieder vollwertig 3D quasi, nicht so diese 3D-World-Optik mit fester Kamera oder halbfester Kamera. Da habe ich viel Gutes drüber
Ist ja
gehört.
auch Open World, also das heißt, du kannst da überall hinlaufen.
Ja, genau. Und
So.
das muss vom Konzept sehr, sehr gut funktionieren.
Nicht zu viel spoilern, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich wollte mir
Ich
das
will auch
dann
gar nichts
für
zur
spät
Geschichte, aber es muss.
aufheben.
Ne? Ich habe nur von jemandem, von einem sehr erfahrenen N64, Super Mario 64 Spieler gehört, dass es seit Super Mario 64 für ihn das beste 3D Mario rein vom Spielerischen her sein soll.
Und Spoiler, der Gegner ist Bowser.
Ach nö. Ich habe auf Wart gehofft. Jetzt hast du mich schon wieder alle Hoffnung getrübt.
The Return of Wario.
Sorry. Da würde ich jetzt überleiten zu unserem Hauptthema. Es geht um Bud Spencer. Wir alle kennen Bud Spencer. Der ist der Meister im Ohrfeigen verteilen und im Bohnenessen. Zappatoni, eine Frage an dich. Die schönste Erinnerung mit Bud Spencer.
Die schönste Erinnerung war, dass ich die immer zusammen mit meinem Vater auf der Couch geguckt habe und wir beide darüber gelacht haben. Und das Schöne ist, heute mache ich dasselbe mit meinem Sohn. Also es ist ein generationenübergreifendes Phänomen.
Und bei dir, Wolf?
Das ist auf jeden Fall das Generationenübergreifende ist tatsächlich so eine Sache. Wobei das jetzt bei mir mit meinem Sohn gar nicht mal so ist. Der ist jetzt nicht unbedingt der größte Bud Spencer-Fan, aber bei uns ist das halt. Mein Bruder, ich, mein Cousin. Und bei meinem Cousin sehe ich es halt immer, der hat seine zwei Söhne und die stehen da total drauf. Und es ist ja so, dass ich mal eine eine Gaststätte hatte. Und in der haben wir tatsächlich Bud Spencer Filmnächte veranstaltet. Das erstmal ging das so als geschlossene Gesellschaft mal los, dass sich ein paar Leute dann getroffen haben in so einem Sälchen hinten, haben Beamer aufgebaut und haben sich das angeguckt. Und nachher war das halt wirklich eine offizielle Veranstaltung von diesem Laden, wo die Leute sich eigene Sitzmöbel mitbringen durften, damit sie bequem sitzen, ne, so Klappsessel, was auch immer. Und haben sich dann da in diesen Saal gesetzt und haben gemeinsam diese Bud Spencer-Filme zelebriert mit Bohnen aus der Pfanne, mit Holzlöffel und allem drum und dran. Ne?
Geil.
Und Wolf ist natürlich auch so lieb und sponsert das Rezept, das geheime
Das.
Geheimrezept, und das könnt ihr exklusiv bei unserem Discord-Channel runterladen. Das
Sobald die Folge
Bohnenrezept.
veröffentlicht ist, gucken wir, dass das im Discord-Channel auch auftaucht. Genau.
Ja, kriegen wir schon hin.
Die Bohnen, die Bud Spencer Bohnen.
Kriegen wir schon hin. Meine schönste Erinnerung ist auch so wie bei Zappatoni, aber eher mit meinen Brüdern. Das lief ja, Bud Spencer-Filme laufen ja bei Kabel 1 schon damals rauf und runter. Und war auch mal ein Highlight, dass wir das dann gucken konnten. Und natürlich schön mit dieser Schnodder-Synchro, dass dann einfach ein flapsiger Spruch nach dem anderen kam. Das ist schon genial. Was ist ja so die Bud Spencer-Filme? Damals Cartoons natürlich, hat man ja gesehen, und dann hast du Bud Spencer gesehen, und das war dann sozusagen der Cartoon in Real Life, so wie die dann gekämpft haben. Immer mit der Ohrfeige.
Pädagogisch heutzutage vollkommen inkorrekt.
Warum? Kann
Meinst du,
ich gar nicht
heute würden sie es
nachvollziehen.
ausdiskutieren?
Ja, aber das ist halt eine Sache, das ist ein Humor, den glaube ich, den kannst du auch nicht erklären. Das ist so, wenn du das nur einfach in Worten irgendwem mitteilst, dann wird dich jeder angucken und denken, was ist denn das jetzt für ein Quatsch? Also, aber es funktioniert einfach. Und wie Zappatoni ja auch schon sagte, generationenübergreifend. Ne? Es funktioniert heute immer noch. Ne? Ich meine, mit Sicherheit nicht bei jedem, aber ich meine, das hast du ja gerade schon angedeutet, durch die Synchros, ne, und dann eben die gesamte Bildsprache, macht das einfach irgendwo Spaß.
So sieht's aus. Jetzt erstmal eine kleine Biografie zu Bud Spencer. Eigentlich heißt er Carlo Pedersoli. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Er ist am 31.10.1929 in Neapel. Nepal? Neapel.
Neapel, nicht
Neapel ist in Italien,
Neapel.
genau. Ist alles ein bisschen weiter weg.
In Neapel geboren. Man muss dazu sagen, ich habe da klein alles hingeschrieben. Ich habe es so hässlich geschrieben, dass ich das nicht richtig entziffern kann. Okay, in Neapel geboren, und er ist leider schon verstorben am 27.06.2016 in Rom. Bud Spencer ist sein Künstlername, und der Name, jetzt kommt ein Nerdfakt schon, besteht einfach daraus: Bud von Budweiser, weil das sein Lieblingsbier ist, und Spencer Tracy, weil das sein Lieblingsschauspieler war. Und hat er dann die beiden Wörter, die beiden Namen genommen und sich dann Bud Spencer genannt. Bud Spencer ist, bevor seine Schauspielkarriere angefangen hat, war er ein richtiger Tausendsasser, oder ist auch bis seinem Tod ein Tausendsasser gewesen. Also, Schauspiel hat er gemacht, dann war er sch erfolgreicher Schwimmer, Wasserballspieler, Pilot, Musiker, Komponist, Politiker, Erfinder und Gründer einer Fluglinie. Und er hat ein Chemiestudium und abgebrochen und ein Jurastudium abgebrochen. Das ist schon ordentlich, oder?
Ja, der hat wahrscheinlich mehr erlebt, oder mehr geschafft, als ich in 10 Leben schaffen würde.
Ja, der macht einfach, was er möchte.
Macht, was er Bock hat, und was er nicht Bock hat, bricht er wieder ab.
Genau, und seinen großen Durchbruch hatte er dann als Bud Spencer mit 1970 mit dem Film Die rechte und die linke Hand des Teufels.
Genau, das war der Moment, als die beiden da wirklich den Durchbruch geschafft haben und auch einer größeren Öffentlichkeit bekannt wurden und auch das sich als Filmduo begann zu etablieren.
Und bis heute muss ich sagen, die rechte und die linke Hand des Teufels.
Die Rinke, die Lechte und die Rinke.
Man muss dazu sagen, Zappatoni hat die linke Hand des Teufels auf seinem T-Shirt stehen und ich habe das gleichzeitig gelesen und versucht, den Filmtitel zu sagen. Das war vielleicht nicht die schlauste Idee. Nein, die rechte und die linke Hand des Teufels ist bis heute mein Lieblings-Bud Spencer und Terence Hill-Film. Also ich habe für mich immer einen Lieblings-Bud Spencer-Film, Lieblings-Terence Hill-Film und ich habe meinen Lieblings-Bud Spencer und Terence Hill-Film. Und die rechte und die linke Hand des Teufels ist für mich da immer noch ganz, ganz oben. Ich mag den Film unheimlich gerne.
Worum geht's in dem Film? Kannst du es nochmal ein bisschen zusammenfassen?
So, und jetzt? Ja, jetzt natürlich nicht in die Nesseln setzen, dass man mit den Titeln durcheinander gekommen ist. Ne?
Das ist immer
das
schwierig.
Müsste der entsprechende, das müsste nämlich entsprechend der Western sein, in dem sie den Siedlern helfen. Nee, das ist der zweite davon. Ah, jetzt komme ich durcheinander, ne?
Das ja,
musst
das
du mir ist, helfen. Helf mir.
Das ist eben der zweite. Das war Vier Fäuste für ein Halleluja, ist der zweite Teil.
Genau, nein, nicht den sie helfen nämlich nicht den Siedlern, sondern sie haben dieses Kloster, wo die unterwegs sind, mit den Mönchen, wo die nachher die Leute mit dem Brot verfolgen.
Genau, mit den Mormonen war das da.
Genau, die Mormonen. Ne? Das ist das mit den Mormonen. Da komme ich mal durcheinander. Aber es fängt so schön an, ne, mit den beiden, die auf dieselben Leute treffen, ne, auf dieselben Bösewichter treffen und quasi zweimal dieselbe Szene passiert, einmal mit Bud Spencer, einmal mit Terence Hill, und das hat sich bei mir so eingebrannt, und der Satz mit der Frist mit einem Pferd aus derselben Pfanne. Das, ich mag den Film unheimlich gerne, auch wenn ich mit den Titeln schon mal durcheinander komme.
Das geht mir nicht anders mit den Titeln. Ich habe da auch immer durcheinander, welcher ist jetzt welcher. Vielleicht noch eine kleine Geschichte zu dem T-Shirt hier, die linke Hand des Teufels. Liebe Grüße an Nick, der hat das mir geschenkt, und es gibt auch noch ein anderes T-Shirt mit der rechten Hand. Das hat er meinem Bruder geschenkt, weil wir zwei ihn immer cool an Bud Spencer und Terence Hill erinnern.
Und du bist Terence Hill?
Nein.
Mist, 50-50 Chance, ich hab's verkackt.
Ich verstehe aber zwar nicht wieso, aber ja, wird seine Gründe haben.
Aber daran merkt man ja schon, ihr habt jetzt schon Probleme gehabt, den Plot von diesem einen Film zusammenzukriegen und mit anderen Filmen durcheinander gewürfelt. Daran merkt man, dass Bud Spencer-Filme ist wie so ein eigenes Genre. Oder nicht?
Das ist wohl wahr. Und gerade die Western ist schon mal manchmal ein bisschen schwierig, die einzelnen Szenen dann auch so auseinander zu klamüsern, weil ja auch die Schauspieler in den Filmen sich sehr, sehr, sehr doppeln immer. Und dann bringt man schon mal die eine Szene mit der anderen durcheinander, weil einfach dieselben Leute drin sind. Ne?
Ja,
das kann schon mal schnell passieren.
Das ist tatsächlich so. Also es war ja damals so eine neue Version vom Spaghetti-Western, der ja damals eigentlich schon im Ende zuging, und sie haben dem da ein neues Leben eingehaucht mit ihrer Art und Weise. Worüber die alte Generation da nicht ganz so glücklich war, aber da gab es ja dann, wenn wir da mal zu Terence Hill abschweifen, Mein Name ist Nobody, wo er dann wirklich zusammen mit einem alten Spaghetti-Western-Star, ich glaube Jane Fonda oder wie der hieß, der mimte da in dem Film die alte Generation, und Terence Hill war dann die aufgedrehte neue Generation. Das auch eine coole Sache, der Film.
Ja, definitiv. Also wenn du den Film ansprichst, da haben wir den Film, der am Ende quasi auf Platz 1 gelandet ist bei meinen liebsten Terence Hill-Filmen, nämlich, weil kämpft immer mit Verflucht, Verdammt und Halleluja, weil ich den auch total großartig finde. Aber Nobody, weil Nobody ist im Gegensatz zu den anderen Filmen ja gar nicht so extrem auf lustig gemacht. Der hat auch seine lustigen Elemente, aber das ist ja viel mehr Western. Das ist ja viel mehr der ernste Western und Heldenepos und hier. Und das habe ich als Kind, fand ich immer, Mein Name ist Nobody, der zweite Teil davon. Nobody ist der Größte, genau, hieß der.
Genau.
Nobody ist der Größte, fand ich immer als Kind total super, und Mein Name ist Nobody war dann für mich so okay. Und irgendwann war ich älter und habe Mein Name ist Nobody nochmal gesehen, und den finde ich absolut großartig als Film einfach. So von der Geschichte, wo er den alten, eben diesen gealterten Helden zur Legende machen will, indem er ihn in eine Situation bringen will, die er eigentlich nicht überleben kann. Ne, so, und er sagt, mach das, dann gehst du zwar drauf, aber du wirst zur Legende, ne, so im Prinzip. Und die Geschichte finde ich total gut.
Seppa, was ist denn bei dir noch ein Lieblingsfilm von Bud Spencer?
Meine Lieblingsfilme sind auch die ganzen Spencer-Hill-Filme. Ich könnte da nicht mal einen Favoriten nennen. Es gibt so viele schöne Filme. Vier Fäuste gegen Rio haben wir ja kürzlich geschaut, ich und mein Sohn. Das ist großartig. Zwei bärenstarke Typen ist auch so einer. Als Kind war es da vor allem Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Den habe ich da rauf und runter geguckt auf Videoband. Und
Tower Maranja!
330!
Krokodil und sein Nilpferd darf man auch nicht vergessen. Ist auch so ein ganz großer.
Richtig, der war damals uns in der Schule, hat sich das da richtig etabliert. Über Monate hinweg waren da immer irgendwelche Sprüche und das Pfeifen des Liedes zu hören, das zog sich da ein bisschen in, hat sich da bei uns ziemlich gut eingebrannt gehabt damals.
Dann erzähl doch nochmal über, du hast ja jetzt ganz frisch geguckt, Vier Fäuste.
Vier Fäuste gegen Rio.
Okay, kannst du doch mal so da aus dem Film, das ist ja doch präsent bei dir, irgendwie so eine Lieblingsszene mal beschreiben?
Gut, die großartigste Szene ist natürlich, vielleicht muss man ein bisschen ausholen, es geht darum, zwei reiche brasilianische Vettern, die suchen da Doppelgänger und die finden sie dann in Amerika und die sollen dann für eine gewisse Zeit in die Rolle schlüpfen, dieser zwei superreichen Typen. Und während die einen natürlich da richtig nobel und gehoben und alles daherkommen, sind die anderen eher so ein bisschen brachial, direkt geradeaus und lassen gerne mal die Fäuste sprechen. Und die erste Begegnung, die ist dann natürlich schon großartig, wo es da gleich zum Essen geht da und habe ich einen Hänger? Aufschneiden,
Nee, das bleibt drin, das passiert uns auch immer.
bitte. Das
Das
ist
ist ganz normal.
authentisch und sympathisch.
Nee. Du sagst es mal
Danke.
andersrum, sagst du mal sympathisch und authentisch.
Ja, man muss
Sympathisch
auch
und
mal
auch.
wechseln.
Ohohohoho.
Genau, das ga
Du Fuchs.
wo erstmal das Ganze losgeht, wo die beiden die Diskussion haben, wo sie erfahren, dass es noch einen Typen gibt, der so ein armes Schwein, der mit demselben Gesicht rumlaufen muss wie Bud Spencer zum Beispiel. Und ja, wo sie es dann kennenlernen und das Fressgelage losgeht. Auf der einen Seite eben diese arroganten, eleganten Pinsel und auf der anderen Seite die normalen Bud Spencer und Terence, sage ich jetzt mal. Ja.
Wie man sie halt kennt.
Wie man sie halt kennt. Fressen und rülpsen und saufen und dumme Sprüche.
Genau. Vor allem, was ist mit den Kohlen?
Du weißt mit der Kohlen, ja.
Habt ihr noch ein paar Zitate auf Lager?
Ach, da wird mit Sicherheit das ein oder andere noch kommen über die Zeit. Aber es ist genau, so einer der Filme, die ich halt als Kind mit als erstes gesehen habe, glaube ich. Eben Vier Fäuste gegen Rio. Und das ist halt auch wirklich so ein Paradeding von denen. Und wenn wir da bei Zitaten sind, fällt mir das ein, die haben ja dann ihren straffen Zeitplan, der ihnen so gar nicht passt, ne, und wo sie sich dann so gegen wehren, wenn sie dann als Reiche dann da Doppelgänger unterwegs sind. Und dann kommt irgendwann, heute Abend müssen wir zu einem Hafenkonzert. Was sollen wir denn am Hafen? Nein, ein Hafenkonzert, das ist so ein Gartenzaun, wo man reingrapscht. Ne, so.
Genau. Der besten Szene. Auch eine meiner absoluten Lieblingssprüche. Das stimmt. Gartenzaun, wo man reingrapscht.
Ja, aber das sind so wirklich ja die Klassiker, die glaube ich auch so ziemlich jeder kennt, ne? Also es gibt ja so ein paar Filme, wo man später drauf kommen kann, vielleicht wie die wirklich so am Rande existieren, die kaum einer wirklich so wahrgenommen hat. Aber das sind ja genau jetzt die eben Vier Fäuste gegen Rio, Krokodil und sein Nilpferd, zwei Himmelhunde auf der Weg zur Hölle, die ja auch heute noch relativ regelmäßig dann auf irgendwelchen Sendern immer mal wieder ausgestrahlt werden. Es hat ja bis heute die Relevanz, dass es eben doch wieder überall auch im normalen Fernsehen einfach auch läuft.
Ja, das ist unglaublich. Also, wenn man sieht, wie andere Filme da auf der Strecke geblieben sind, aber Bud Spencer und Terence Hill auch bis heute zu jedem Feiertag rauf und runter laufen.
Ja, absolut. Einfach hat eine feste Fanbase, ne? Und eine handfeste Fanbase, kann man so sagen.
Ja, also die Fanbase ist ja schon gigantisch, wenn man jetzt da mal ein paar Jahre zurückblickt, als da Bud Spencer da, als er sein Buch veröffentlichte und da in Berlin für eine Lesung erschien, da war ja die Hölle los.
Ja,
Das.
das habe ich am Rande so mitgekriegt. Selber konnte man da jetzt nicht hin, aber.
Wenn man sich da so die Bilder angeschaut hat, was da los war, das war unglaublich. Also da hat nicht jeder ein Autogramm gekriegt, weil die Schlange war definitiv zu lang. Ich weiß nicht, ob hunderte oder tausende Leute da waren, aber es war ein Riesenandrang.
Zum Thema Fanliebe, ein kleiner Nerdfakt. 2011 hat Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Gmünd, einen Aufruf gestartet, wie der Straßentunnel der B29, der neu gebaut wurde, genannt werden soll. Und ja, mein Tipp ist immer, niemals einen Aufruf starten, wie etwas genannt werden könnte. Das geht immer in die Hose. Und in diesem Fall sollte der Tunnel Bud Spencer Tunnel genannt werden. Da hat aber die Verwaltung von Schwäbisch Gmünd sich natürlich gesträubt und gesagt, nee, das machen wir nicht. Letztlich gab es einen Kompromiss und das Freibad wurde so genannt. Von Schwäbisch Gmünd. Und zwar Bud Spencer Bad heißt es jetzt.
Und
Aber wäre
warum?
dann
Weil er
nicht Bud
damals trainiert
Spencer viel
hat.
praktischer?
Ja, es wäre cooler gewesen,
Einfach.
ne? Bud Spencer. Also es ist ja, so lustig sind die anscheinend da nicht in der Gegend.
Nee, aber hat da anscheinend tatsächlich mal trainiert und deswegen sind sie da mit dem Tunnel gekommen, mit der Idee für den Tunnel. Aber man fragt natürlich auch nicht das Internet, wie etwas heißen soll. Man sieht es ja auch an der
Richtig.
Dietmar-Hamann-Bridge.
Größter Fehler. Ja.
Ich kann mich daran erinnern, dass es mal nach dem tatsächlich existierenden Wein, Kröver Nacktarsch, eine Halle benannt werden sollte, weil die tatsächlich aber die Bewohner dort dafür gestimmt haben. Und die Kröver Nacktarschhalle wollten dann aber die Verwaltung auch nicht haben. Aber es ist irgendwie durchgekommen, es war dann nachher irgendwie die Halle des Frohsinns und des Gesangs Kröver Nacktarsch oder so, ist nachher draus geworden. Irgendwie sowas. Ich krieg's nur halb zusammen, gefährliches Halbwissen, aber. Du darfst halt nicht fragen, wie soll das heißen? Das geht nicht
Das wäre
gut.
mal eine angemessene Location für die Encon.
Das
Ja.
ist wahr. Oder für die Swisscon.
Oder so. Ein bisschen zu weit nördlich.
Kommen wir
Naja.
wieder zurück zu Bud Spencer, zu unserem Thema. Wir schweifen schon wieder ab. Aber es ist ja ganz normal bei uns, abschweifen.
Was?
Was? Bud Spencer, welche Anekdoten habt ihr denn zu erzählen?
Ja, wie gesagt, bei mir ist es halt eine Sache. Mal abgesehen davon, dass man halt als Kind das alles irgendwie versucht hat, noch nachzuspielen und hier und das halt immer geschaut hat, wenn sich die Gelegenheit ergab. Dieser Kult, der sich da entwickelt hat, quasi bei uns mit diesen Abenden, die dann da waren, die dann erstmal privat angefangen haben und nachher halt wirklich zu einer offiziellen Veranstaltung wurden, wo man dann halt gemerkt hat, wie heiß die Leute da drauf waren, das nicht alleine zu Hause zu gucken, sondern gemeinsam mit anderen. Na, wie viel Spaß die Leute daran hatten, sich da in die Gruppe zu setzen und sich gemeinsam darüber kaputt zu lachen und dann immer wieder festzustellen, und das finde ich an den Filmen tatsächlich sehr faszinierend, wie viele kleine Details man immer wieder irgendwo sieht, die einem vorher vielleicht noch nicht aufgefallen sind. Ne? Sei es irgendwie beim Hinsetzen, dass erstmal das Brötchen vom Teller weggeschmissen wird, bevor angefangen wird zu essen oder sowas, und so kleinen Kram, den man immer wieder finden kann. In dem Verhalten, wo man dann doch wieder den kleinen Lacher hat, den man vorher noch nicht hatte. Und das finde ich absolut faszinierend, was das dann für eine Gruppendynamik auch auslöst, diese Filme, wenn man die gemeinsam schaut.
Absolut, absolut. Das haben wir auch so. Wir haben auch schon auf längeren Zugfahrten und so, zum Beispiel von Encon, wenn ich das Thema wieder bringe, haben wir uns schon Bud Spencer-Filme reingezogen. War natürlich sehr unterhaltsam und bei uns haben es auch schon gewisse ja, Worte oder Ausdrücke in den täglichen Sprachgebrauch, wenn wir da zusammen sind, ja, eingepflegt. Da schmeißen wir immer mal wieder gerne mit Zitaten um uns. Zieh die Kackstelzen rein.
Also bei uns, was definitiv sehr häufig in unterschiedlichsten Situationen gekommen ist, ist, ohne Heu kann das Beste vor Pferd, und dann die Antwort halt vom anderen dann kommt, ne?
Nicht furzen, nicht weiß.
Genau. Ja, aber wie gesagt, persönlich von den Persönlichkeiten halt auch im Hintergrund ein absolut faszinierendes Duo, ne, wenn man das so sieht. Und ist ja auch Terence Hill, der hat ja deutsche Wurzeln irgendwo noch,
Genau,
und
ja.
von daher natürlich auch so Identifikationsfigur immer auch so ein bisschen hier gewesen, konnte man merken, weil man dann immer dann gesagt hat, ja hier, das hat irgendwie, es war immer, ich finde das zwar persönlich immer ein bisschen albern, sich so darauf zu berufen, weil ich finde das immer sehr lustig, weil dann ist der nämlich, dann sind ja bei ganz vielen Persönlichkeiten, dann war der mal da, mal da, mal da, und jedes Land sagt, nee, der ist aber von uns, ne? Das finde ich eigentlich immer ein bisschen albern. Aber trotzdem hat man halt gemerkt, dass das so als Identifikationsfigur dadurch auch immer so gut funktioniert hat für viele.
Ja, und er spricht ja auch immer noch sehr gutes Deutsch. Also selbst jetzt im hohen Alter gibt er immer noch deutsche Interviews und hat das gut im Griff. Ich habe das damals erstmals gesehen, 1995 war das, in Wetten, dass, als die beiden zu Gast waren. Das war für mich ein Highlight, also das habe ich damals auch aufgenommen. Und habe da nicht schlecht gestaunt, als er tatsächlich Deutsch sprechen konnte. Bud Spencer auch ein paar Worte, der hat tatsächlich auch mal ein bisschen Deutsch studiert, aber nicht allzu lange. Der durfte dann auch seine Übersetzer erzählen.
Ich kann mich da kaum noch dran erinnern, aber ich weiß, dass ich das auch damals gesehen habe. Einfach, das hätte ich mir auch nicht entgehen lassen damals, ne? Nur wegen den Zweien alleine schon. Wobei man ja sagen muss, man hat ja nachher, es ist ja immer das Schlimme, wenn dann sowas so lange existiert, dann hat man ja auch immer wieder, dann wird es immer wieder aufgerollt. Und hier gab ja dann auch mal negative Stimmen hier von alten, sag ich mal, Schauspielkollegen, die überall drin waren, und das ist ja hier, die dann als Stuntman da drin waren und die lange mit dabei waren und die dann sich nicht wertgeschätzt gefühlt haben nachher. Aber ich glaube, das ist immer viel ein Problem, wenn Leute sehr erfolgreich sind und Leute daneben stehen, die natürlich genauso viel Arbeit und alles da reinstecken, aber nie so im Rampenlicht stehen, ne? Mhm. Dazu, dass das immer ein bisschen schwierig ist.
Zu dem Thema,
das damals mal,
ja? Ich habe ja die Doku, sie nannten ihn Spencer, gesehen. Ist, glaube ich, vor 3 Jahren erschienen oder so.
Ja,
ist. Und da geht es auch darum, da haben sie ja nicht nur versucht, Bud Spencer zu finden und zu interviewen, sondern auch die anderen Schauspieler, die da mitmachen und Stuntman und sowas. Und da, weil das fand ich ganz interessant, in den meisten Filmen sind es eigentlich immer die gleichen Stuntleute. Es ist immer ein Team.
Genau.
Eine feste Anzahl, feste Zahl war das, und Bud Spencer war es immer wichtig, dass sie dabei sind, weil er den vertraut hat. Und Bud Spencer hat sowieso die meisten Stunts selber gemacht.
Genau, also der Vorzeigeprügelknabe war der Riccardo Pizzuti, die Silberlocke.
Genau.
Und der genießt heute in Fankreisen auch höchstes Ansehen. Der ist auch auf allen Fantreffen und so, ist er immer zugegen und Stargast. Und wird da ja hochgejubelt. Und
ja.
Der war wirklich über all die Jahre war der Stammgast und hat sich in praktisch jedem Film die Fresse polieren lassen.
Ja. Ich meine, wer Bud Spencer Filme geschaut hat, der wird sofort, spätestens wenn er ein Bild dazu, den Namen wird er vielleicht nicht kennen, aber sobald er ein Bild dazu sieht, sofort wissen, wer es ist.
Ist aber der Gegenspieler meistens. Der,
genau.
Der charmante Bösewicht.
Naja, charmant. nicht immer. Aber unter anderem auch in dem heißen Nebenkandidaten auf meinen Lieblings-Terence Hill-Film ja mit drin, eben Verflucht, Verdammt und Halleluja, der ja auch noch mal so ein Sonderling quasi ist, auch von den Terence Hill-Filmen, weil er ja da eben mal nicht den coolen Typen spielt, wie eben sonst überall, sondern eben diesen Engländer, wie er immer genannt wird, und der eben nur auf Kultur setzt und Bildung und hier und dessen Vater aber ja dann so ein, ja, Gauner gewesen ist mit seinen Gauner-Kollegen und er soll jetzt die Leute kennenlernen und die sollen einen richtigen Mann aus ihm machen. Und er wehrt sich ja mit Händen und Füßen dagegen, weil er lieber mit dem Fahrrad fährt, als auf einem Pferd zu reiten. So und solchen Sachen. Und das ist halt auch so ein toller Film. Und da ist er ja auch nahe dann der Gegenspieler zu dem ganzen Thema. Ich sollte nicht auf Tischen rumklopfen, ne? So, herein.
Das war dein Holzbein. So,
genau. Oder Kopf.
Holzauge.
Das splittert. jetzt habe ich einen Faden verloren. Nee, finde ich aber wieder, genau. Aber das auch, finde ich, einer, das ist auch ein großartiger Film mit eben Terence Hill alleine. Und wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich habe ja so meine Ranglisten für die Einzelbesetzung sowie für die Gesamtbesetzung. Und wenn ich dann an meinen Lieblings-Bud Spencer-Film in dem Zusammenhang denke, komme ich ganz schnell auf, sie nannten ihn Mücke. Den mag ich auch super gerne, um dann später geschockt festzustellen, eine Sache, die natürlich bei vielen Serien, die so in der Art funktioniert haben, vorgekommen ist, dass der quasi fast einen identischen Plot hat in Der Bomber, glaube ich. Also es ist sich doch sehr, sehr ähnlich und in Szenen dann ähnlich. Und Den Bomber habe ich tatsächlich verhältnismäßig spät erst gesehen und war dann total irritiert, wie stark das dann sich ähnelt. Was dann nochmal lustiger wird, weil ja auch die Schauspieler im großen Teil dieselben sind wieder, ne, wie wir es oft hatten. Ja, und das eine ist halt Football und das andere ist Boxen. Aber sie nannten ihn Mücke, bleibt trotzdem bei mir auf Platz 1.
Und warum? Kannst du mal so ein bisschen erklären oder begründen, warum das dein Lieblingsfilm ist?
Ach, das ist einfach so ein bisschen diese Grundstimmung und dieses der Bud Spencer, der da so ein bisschen die Legende ist, über die immer jeder spricht, so von wegen, der damals der ultimative Footballspieler gewesen sein soll. Und dann hieß es aber, er hätte irgendwo beschissen und hier. Und er hat dann nicht mehr gespielt und wehrt sich auch und entscheidet sich aber doch so ein paar Jungs von der Straße zu trainieren und fit zu machen. Bis halt dann am Ende, wie man erwarten kann, der Showdown halt ist, wo er dann selber doch wieder auf dem Platz steht und hier und das. Der Film hat einen tollen Humor, der Film hat eben diese ganz ikonischen Szenen, diese ganz ikonischen Prügelszenen, die da besonders gut funktionieren, finde ich, ne, weil die sich immer mit der amerikanischen Armee dann da anlegen in Italien, die dann da stationiert ist. Und ist halt so diese Underdog-Story, ne, von denen, wo er die Leute hat, die nicht ernst genommen werden, die eigentlich auch nur mal Football spielen wollen und total beeindruckt sind von den Jungs von der Armee und dann aber von denen nur ausgelacht werden und dann gegen die antreten wollen. Ne? Das ist so Underdog-Stories mag ich. Das hat mir dann insgesamt einfach sehr, sehr gut gefallen. So, jetzt seid ihr wieder dran.
Okay, wenn ich das Thema aufgreifen darf, mein persönlicher Lieblingsfilm von Bud Spencer ist Banana Joe. Er mimt da einen naiven Bananenplantagenbauern, der da ein bisschen aufmüpfig wird, weil da gewisse Leute auf seinem Grundstück einen Freizeitpark öffnen wollen. Und dann wird ihm die Lizenz entzogen für den Bananenverkauf und ja, dann geht es los. Da muss er da vor seinem behüteten Dschungel, würde ich mal sagen, in die Stadt und seine Lizenz wieder eintreiben. Und ja, es ist die typische Bud Spencer-Rolle mit einem gutherzigen Riesen, der sich da gegen die Schurken zur Wehr setzt und natürlich mit dem obligatorischen Happy End und der einen oder anderen Schlägerei.
Ja, Joe. Oh, Banana Joe.
Was? Schlägerei? Eine Schlägerei im Bud Spencer-Film?
Man glaubt es nicht, aber es soll tatsächlich vorkommen.
Die Banana Joe ist natürlich auch eine gute Sache, aber da war er auch im Drehbuch mit
Da war auch ein
drin, ne?
Drehbuch mit beteiligt, genau. Da hat er selber mitgewirkt.
Genau, und das ist auch wirklich auch ein absoluter Klassiker. Es sind ja fast alles Klassiker, ne? Also das von daher. Aber je mehr Titel halt fallen, desto mehr wird mir wieder bewusst, werden mir die Filme wieder bewusst. Und Banana Joe da auch ganz groß dabei mit dem Dorf und allem. Und eben diese naive Rolle da auch sehr, sehr schön. Und wenn er sich mit der Verwaltung dann auseinandersetzen
Genau.
muss und sowas, die halt so überhaupt nicht so arbeitet, wie er das jetzt erwarten würde. Na, und das
Ja, da
ist
muss
auch ein
er
ganz
noch der
großer
Armee
Hilfe.
beitreten und dann hatte da
Ja.
ist da sein Leutnant oder was, das ist nicht so gut auf ihn zu sprechen und es gibt auch ein paar herrliche Szenen.
Ja, dazu habe ich jetzt auch keinen Namen, aber der kommt ja auch öfter mal vor. Dieser kleine Typ, der immer so einen kleinen Wutknubbel spielt, so im Prinzip. So. Ja, auch immer ganz groß, wenn der vorkommt.
Seine persönliche Lieblingsrolle war ja Plattfuß, die Plattfußreihe.
Ja, die waren auch cool.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, von denen habe ich tatsächlich nur die wenigsten gesehen. Das ist noch eine Lücke, die ich noch zu füllen habe.
Die hatten ja auch weit weniger Humor. Aber trotzdem ganz, ganz großartige Filme. Von mir immer in ganz stark in Erinnerung geblieben. Dabei ist Plattfuß am Nil, wo es dann so um die Diamantenschmuggel und sowas geht. Ne? Und das sind so die Dinge, die hat man dann nicht so oft gesehen, finde ich. Die werden nicht so, auch heute nicht mehr so oft gezeigt, wie eben diese anderen Klassiker. Genau wie, was mich dann dazu war, die Plattfuß-Serie, die so ein bisschen gerne mal in Vergessenheit gerät, und der Große mit seinem außerirdischen Kleinen, der ist auch, habe ich
Genau.
lange nicht mehr irgendwo laufen sehen.
H725 oder wie er hieß.
Genau, H725. Wie ist dein Name? H725. Ja gut, Spaß beiseite. Wie ist dein Name? H725. So, das ist auch, die haben mir persönlich auch unheimlich gut gefallen. Ne?
Genau,
Auch
also
weil.
die wirken hingegen schon fast ein bisschen trashig mit dem ganzen Science-Fiction-Kram da und den
Genau.
schlecht geschminkten Außerirdischen und so. Also einen gewissen Trash-Faktor kann man denen nicht absprechen, den beiden Filmen.
Ja, aber ich mag diese Sheriff-Rolle, die er da spielt. Ne? So in den, das sind ja zwei Teile. Und dann gibt es ja auch so die Szene, die ich halt unheimlich ikonisch finde, die bei mir halt hängen geblieben ist. Wenn er hat ja am Anfang da so eine Rockertruppe, die auch sehr seltsam in Szene gesetzt ist, mit denen er sich da erst rumprügelt. Und die dann am Ende an seiner Seite kämpfen, dann, wenn die da versuchen, den Jungen da zu retten und so. Und das ist schon so richtig, ja, so im Rahmen eines Bud Spencer-Films Gänsehautszene, ne, wenn die dann da an der Seite stehen und so, das
Das ist schon
ist auf
genial,
jeden Fall
untermalt
cool.
noch mit dieser tollen Musik da und wo er da durch die
Genau.
Gassen läuft und dann die ganzen Prügelknaben sich, die ihm da anschließen, inklusive auch wieder Riccardo Pizzuti. Als Holzfäller, glaube ich, war der da unterwegs.
Genau.
Und ja, das ist eine meiner persönlichen Lieblingsszenen, das ist so.
Ja, das ist auch wirklich gut, weil es halt wirklich alles so sind, die er als Sheriff vorher in die Schranken weisen musste, die am Ende sich alle dann an seine Seite stellen. Und das ist halt, mag klischeebehaftet sein, funktioniert aber einfach unheimlich gut.
An dieser Stelle möchte ich jetzt mal die Roundabout-Halbzeit einschieben. Ihr kennt die Roundabout-Halbzeit, liebe Mithörerinnen und Mithörer. Wir machen das, um euch aktiv wieder zurückzuholen, damit ihr brav die Folge auch zu Ende hört. Und heute spielen wir das tolle Spiel Schweigen ist Silber, Trällern ist Silbe. Wolf, kannst du das Spiel nochmal erklären?
Ja, diesmal ja.
Er hat aufgepasst, er hat seine Hausaufgaben
Ja.
gemacht. Sehr gut.
Also, wir werden unserem Gast Videospielmelodien vorträllern mit den sogenannten Silben. Das heißt, die Schwierigkeit, die wir uns gegenseitig stellen, ist, dass wir dem jeweils anderen eine Silbe vorgeben, die das einzige ist, was er benutzen darf, um diese Melodie zu singen.
Sehr schön
Und
erklärt.
unser Gast darf dann das erraten.
Genau. Serpentoni darf erraten und wir haben uns vorher darauf abgestimmt, dass wir jeder ein Gameboy, eine Gameboy-Melodie raussuchen und eine NES-Melodie.
Bin gespannt.
Ja.
Jeder
Okay.
beides?
Ja, oder hast du nur eins?
Ich habe
Oder?
nur eins. Ah,
Egal, ich habe zwei
ich bin
rausgesucht.
doch beim NES. Ich bin doch beim NES nicht so firm. Das
Ja,
habe ich
suchst du
doch
noch eine
such dir
Gameboy-Melodie
was anderes aus.
rausgeguckt. Dann machen wir nur drei, ist auch okay. Ah,
Reicht, reicht. Dann musst
reicht
du
ja
auch
auch.
anfangen. Das kommt mir sehr zu Pass.
Dann muss ich anfangen, dann musst du mir die Silbe nennen.
Die Silbe. Ach, sind wir mal so frei und machen Do.
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 D und ein O. Do.
Do.
Okay. Do 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 do
Du,
do
du,
do
du,
do
du,
do
du, 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 Ja.
Das
Wolf
ist
wird
dein
es nicht kennen,
Lieblingsspiel,
aber es ist
Serpentoni.
natürlich Super Mario Bros. 3 in den Duellen mit den Hammerbrüdern.
Ja. Eigentlich wollte ich Dr. Mario summen, aber.
Aber
Ja. Mann,
aber
Alter.
sehr gut, dass ich habe es gehört und
Das kannst du auch noch bei
ich
Game
wusste,
Boy
ich
bringen.
kenne es und ich kam aber nicht drauf. Ne? Null.
Eigentlich sollte es Dr. Mario sein, aber egal.
Aber das war nicht, nein, das haut aber nicht hin. Ich glaube, da müssen wir jetzt sagen, glaube ich auch, dass du zwei Dinge durcheinander gebracht hast.
Das
Also
ist auch gar nicht so einfach.
wenn ich Dr. Mario aufgreifen darf, ist das nämlich, glaube ich, do 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 do
Ja,
do do do
siehste.
do 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 do
Ja,
do do
egal.
do do
Dann war
Es
Super
ist
Mario Bros. 3.
ähnlich.
Okay, es war Super Mario Bros. 3.
Das erklärt, warum ich es nicht kennen konnte.
Ja.
Okay, schwerer Fauxpas hier.
Egal. Sympathisch und authentisch.
Colli, war das geht so nicht. Ich bin hier der Unvorbereitete. Tadel beendet. So. Okay. Aber dann setzen wir wieder an. Jetzt ist mir fast schon unangenehm, weil ich glaube, dass ich tatsächlich was rausgesucht habe, was ein wenig härtere Aufgabe ist, weil ich dich als Gameboy-Kenner ja kenne. Da habe ich ein Gameboy-Spiel nämlich rausgesucht.
Okay, die Silbe für dich, La.
Oh, das ist ja einfach. La. La, da singt man ja immer mit. Okay, gut. Aber dafür, das passt dann zum vielleicht schwierigeren Titel.
Na, das ist in Anlehnung an Bud Spencer. La 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 la.
Stimmt. Eine der ikonischsten Szenen überhaupt.
Das war auch und unsere Vorschau war doch la, la, la. Ha.
Genau. Und es ist, glaube ich, wieder keiner drauf gekommen. Ich meine, okay, das war auch sehr kryptisch. Gut, aber wir sind bei La und bei einem Gameboy-Titel. Okay.
Leg
La
los.
la la la. Muss ich nochmal neu ansetzen. Okay, ich sortiere mich. La 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 la
Könnte
la
auch so
la
eine Werbung sein.
Okay, keine Ahnung.
Das auch war, muss man zu sagen, ist auch, glaube ich, eine harte Nuss. Es ist Gargoyles Quest.
Das ist tatsächlich so eine Lücke, die ich noch nie wirklich gespielt habe, ja. Das.
Ah, aber ich habe gedacht gerade, ich hatte eben noch überlegt, ob ich bei dem Titel bleiben soll, aber dadurch, dass du die Ghouls and Ghosts Sachen erwähnt hast, dachte ich, vielleicht hat er das auch damals gespielt. Ne? Es basiert ja auch drauf.
Ist ein Spin-off, genau sozusagen.
Genau.
Steht tatsächlich noch auf meinem Pile of Shame seit 20 Jahren, aber
Ich habe das Gameboy-Spiel geliebt, obwohl ich da, glaube ich, nie die erste Welt überhaupt überstanden habe. Ich habe das erste, du hast es ja mehr so Jump-and-Run-mäßig am Anfang und dann geht es ja in so eine RPG-Oberwelt und ich glaube, das Jump-and-Run-Level habe ich noch geschafft und dann waren meine Englischkenntnisse nicht groß genug in dem Alter für den Rest irgendwie zu verstehen und bin dann nie weitergekommen. Aber trotzdem hat sich das immer eingebrannt, weil ich den Soundtrack echt großartig finde von dem Ding. Aber auch zugegebenermaßen eine harte Nuss, weil nicht unbedingt der Mainstream-Gameboy-Titel.
Ja, das ist so. Ich finde den Titel hochinteressant. Eben Jump'n'Run, Rollenspielelement und so weiter, ist kein übliches Spiel von dieser Zeit. Es gab ja auch noch zwei Nachfolger für NES und dann für Super Nintendo, die ich ebenfalls gerne mal spielen würde. Ja, mal
Demon's
schauen.
Quest, oder? Nee,
Demon's
Werwolfsheim.
Quest,
Quest,
ja,
ja.
ganz genau.
Demon's Quest kannst du
Das.
ja auch auf der Switch nachholen. Das ist da ja
Genau.
im Online-Dings mit drin.
Und
Das habe ich.
das startet ja irgendwie direkt zum Drachen oder so. Ich kapiere nicht, was ich machen muss und bin
Direkt
aber direkt
irgendwo in
tot.
einem Gefängnis mit einem Bosskampf, genau. Aber viel weiter habe ich auch nie gespielt.
Nee, das ist auch tricky. Ich habe das Spiel nämlich tatsächlich auch. Ich habe das Spiel nämlich auch angefangen nur und das auch erst auf der Switch, weil ich das tatsächlich damals nicht gespielt habe, sondern nur auf dem Gameboy und wusste gar nicht, dass es eine Fortsetzung davon gibt. Und in dem Alter, weil es nicht Gargoyles Quest 2 hieß, habe ich auch nicht erkannt, dass es eine Fortsetzung davon ist. Aber
Es
das ist
wäre auch Teil
tatsächlich,
3
so wie ich das im
gewesen.
Kopf habe, kannst du diesen Drachen ja auch gar nicht besiegen, du kannst nur abhauen. So, weil es ist ja irgendwie so aufgebaut, dass das quasi, glaube ich, ich weiß nicht, ob das nachher auch wieder der Endboss ist oder so von dem Ganzen, aber du kannst da nicht gewinnen. Du musst kapieren, dass du weg musst. Und das, wie
Silbe
es.
bitte.
Silbe? Ah, Entschuldigung.
Silbe bitte.
Brauche ich dir zu lang oder willst du mir was mitteilen?
Nee, aber ich versuche heute mal nicht keine 2-Stunden-Folge aufzunehmen.
Okay, na, warum? Okay. Dann nehmen wir doch die Silbe, wo ich jetzt bei Gargoyles Quest war, machen wir doch mal die Silbe Gar.
Du musst mich hassen, oder?
Manchmal, ja.
Okay. Okay, ich versuch's und diesmal ist es auf jeden Fall nicht Mario. Mal sehen, was am Ende rauskommt. Okay.
Also ich möchte an der Stelle einwerfen, wollen wir doch da auch noch mal auf La gehen, weil ich glaube, da habe ich mit der Silber echt keinem einen Gefallen getan.
Egal, ich bin mir nicht ganz sicher, was DuckTales.
Ja.
Wirst du noch
War
ganz gaga
DuckTales,
bei dem
genau.
Spiel.
Ja. Puh, ich habe schon gedacht,
Der Mond war's, Moon, sollte
Sepatoni
es
spielt
sein.
gar nicht mehr mit uns, habe ich gesagt, wenn wir so weitermachen. Erst wird ein Titel gewählt, wo keiner weiß, ob das jetzt aus dem richtigen Spiel ist. Und dann irgend so eine Randnotiz vom Gameboy. Und dann komme ich mit Gar um die Ecke.
Ja, ein schönes Spiel.
Bitte
Kommen
nicht
wir wieder
mehr. Zum
zurück.
Glück nur 3, nicht 4.
Ja, besser ist das. Alle guten Dinge sind 3. Kommen wir wieder zurück zu unserem Thema, Bud Spencer. Wir hatten jetzt gerade das Thema Musik gehabt und in Bud Spencer-Filmen ist ja auch die Musik ein ganz besonderes Thema. Wir haben ja gerade schon angestimmt, dass das mit La 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 La
Genau, also
eines der
2 wie
bekanntesten Lieder ist.
Pech und Schwefel war das.
Heutzutage, genau, und heutzutage ein Meme quasi.
Genau, der Feuerwehrchor, legendär. Die ganze
Ja.
Szene, die habe ich mir auch diese Woche noch angeschaut und wir haben uns auch wieder weggeschmissen aufs Neue. Es ist die
Wir haben ja
großartigste Szene
auch,
in dem ganzen Film. Das ist.
wir haben auch schon mal für Wolf gesungen, als Chor. Das gibt es auch als Video und das Video werden wir mal exklusiv in unserem Discord-Channel-Server posten. Da könnt ihr mal alle reinhören, wie es klingt, wenn man das mit Wolf singt. Wolf, 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 Wolf.
Ja. Okay, mach das. Die
Oder
Leute werden
nicht?
sich freuen. Total.
Es gab letztes Jahr
Nee.
übrigens auch eine schöne Weihnachtsversion von diesem Lied, das da durch die sozialen Medien ging, auch von den Oliver Onions, die das Ganze dann neu aufgelegt haben. Also Oliver Onions wird wahrscheinlich jedem Bud Spencer und Terence Hill Kenner etwas sagen. Das sind ja die Jungs, die da die praktisch alle gemeinsamen Filme da die Musiktitel geschrieben haben. Und ja, die gingen da ordentlich durchs Netz, haben auch da viele Verwandte und Ehemalige da in den Videos mit einbezogen und die da dieses Lalala mitsingen.
Das ist total an mir vorbeigegangen. Das muss ich noch mal rausrecherchieren. Das ist
Kennst du das nicht?
nee, die Weihnachtsversion ist voll an mir
Ach,
vorbeigegangen.
die Weihnachtsversion.
Das Original natürlich. Das Original, wenn man alleine wegen dem Film.
Hör mal. Ne?
Hey, sorry. Wegen dem roten Buggy mit dem gelben Häubchen auf. Ne? Das,
dem sonnengelben Häubchen, genau.
Weil das ist ja auch sowas, das war nämlich irgendwas im Freundeskreis, war das nämlich auch immer legendär. Wie klären wir das? Bier und Würstchen.
Genau, Bier und Würstchen. Wenn rundherum der Vergnügungsfach zerlegt wird, essen die beiden aus, wer jetzt den Buggy haben darf.
Dann gibt's ja noch das Lied, das ist ja bei Slaps and Beans, bei dem Videospiel, direkt die Intro-Musik. Das ist doch auch so eine bekannte Melodie, bekanntes Lied aus dem Film.
Es beginnt ja, es ist Trinity, das ist von Wulfs Lieblingsfilm. Was, welcher war es schon wieder? Die rechte und die linke Hand des Teufels. Genau.
Ah, okay.
Da möchte ich jetzt gerade überlegen. Bringen wieder die Western-Lieder durcheinander. Ach, wenn wir bei Musik aber da dabei sind, Trinity ist so ein Titel.
Genau, den meine
Trinity,
ich.
Trinity, der ist das. Ah, genau. Ja, ich weiß mir nämlich nicht mehr sicher, ob der aus da oder aus Nobody kam. Trinity, der ist nämlich dann nochmal richtig durchgestartet, der Song mit Django Unchained. Da wurde der nämlich eingebaut. Und damit hat dieses Lied mal wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gekriegt, weil ich finde den Song großartig. Hatte ich, jetzt weiß ich auch, warum ich das mit Nobody durcheinander gebracht habe, weil da ist es nämlich der Wilde Horde-Song. Und die beiden hatte ich nämlich beide schon als Klingelton auf dem Handy. Deshalb bin ich damit nämlich jetzt durcheinander gekommen. Beides großartige Lieder nämlich. Die Wilde Horde aus Nobody und eben Trinity aus Linke und die Rechte Hand des Teufels.
Aber das Lied wurde ja bei Django Unchained eingebaut, weil ja damals die Linke und der Rechte Hand des Teufels, der Macher des Films, hat ja auch den Django-Film gemacht. Den Original-Django-Film. Und er war dann, der ist Pazifist und hat keinen Bock auf so viele Tote in einem Film und hat dann quasi so wie so eine Parodie einen anderen Western-Film geschrieben. Mit Bud Spencer und Terence Hill. Ja. Das ist so dann die, wo dann der Kreis geschlossen wird, mit dem das bei Django Unchained kommt, das Lied.
Das ist jetzt ein Fakt, den ich auch schon nicht wusste.
Und muss auch erwähnen, Bud Spencer ist auch Sänger. Der hat ja auch Lieder rausgebracht. Zum Beispiel das Lied Fute Tenne. Scheiß drauf. Fute Tenne.
Genau, sein Lebensmotto.
Scheiß drauf.
Ja, musikalisch ist er ja also das sieht man ja in ganz vielen Filmen. Also da schlagen wir direkt wieder den Bogen zu Vier Fäuste gegen Rio, wo er mit seinem wunderbaren Basssaxophon
spielt. Wir schlagen
Brücken,
das weißt du doch.
Ja, das auch. Und St. Angela, die schlägt auch. Gewalt gegen Bauwerke. Auf jeden Fall, da ist nämlich das Basssaxophon. Das war für meinen Bruder nämlich zum Beispiel immer so ein Punkt. Mein Bruder hat von meinem Opa Saxophon spielen gelernt. Und das war immer so was, wo er gesagt hat, so ein Basssaxophon wollte er dann immer haben. Er hat dann irgendwann leider mit dem Tod meines Opas auch das Saxophonspielen dann nicht mehr weitergeführt. Aber das war immer so ein Ding damals, weil der da Saxophon spielt und dann hörst man ihn ja auch singen. Sie nannten ihn Mücke, singt er zum Beispiel da auch entsprechend noch ein Lied. Und der ist ja oft in den Filmen auch musikalisch unterwegs.
Genau, und zu Das Krokodil und seine Impfer hat er ja die Titelmusik selber komponiert und auch gesungen.
Ja, stimmt.
Rau, rau, rau.
Rau, rau, genau. Das ist übrigens auch, Krokodil und sein Pferd. Running Gags unter den Kumpels. Blau, Rot, Schleiflack. Das war auch immer so was. Dann kaufe ich mir einen Bus mit Blau, Rot, Schleiflack.
Mein Lieblingszitat aus dem Film: Wenn du mich doch einmal duzt, haue ich dir eine Delle in die Gewürzgurke.
Genau. Habt ihr noch irgendwelche anderen lustigen oder für euch besondere Szenen, die ihr toll findet?
Ich habe es eben einmal angedeutet, im Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle, wo sie dann irgendwann unbedingt die Landeerlaubnis haben wollen und deshalb den Tower Maranhão, den ich eben schon erwähnt habe, dann schon den Funk dann quasi faken, so von wegen Tower Maranhão, wir stürzen da, wir befinden uns bei Koordinaten. Und dann irgendwann das Flugzeug aber wirklich dann ins Abstürzen kommt, ne, so. Das ist halt mal eine ganz ikonische Szene nochmal. Und da gibt es so viel. Ne? Also, wenn man das sich so vor Augen führt, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Ne? Weil es ja wirklich jede zweite Szene ist ja eine Kultszene in diesem Film.
Ja, was wir noch nicht erwähnt haben, zwei außer Rand und Band, auch einer meiner liebsten Filme mit der Hafenszene zu Beginn, wo beide da einen Job suchen und dann
Ja.
auf der Brücke und wo dann Terence Hill da die Leuten mit den weißen Kitteln rufen, dass er sich da von der Brücke stürzen will, weil er mit den Klosetts dieser Welt nichts mehr anfangen kann und sie dann am Ende zu Polizisten werden.
Er hat so dieses Ding mit dem Klosett.
Ja.
Ja, der ist auch großartig, ne? Das ist auch ein ganz großartiger Film. Das ist auch mit den, ich sag mal, aus heutiger Sicht natürlich feminismustechnisch inkorrekten Szenen, aber damals zeitgeistmäßig, wo sie dann irgendwie die Frauen am Straßenrand sehen, die mit dem Motorschaden und dann er nur da steht und und er nur so dieses mit dem Stift so Adress.
Genau, Adresse, genau. Und wo sie dann auch
Adress.
taufen, auch dann wir sind wie zwei Kästen Bienenfarbe, die nicht mehr am Pinguin. Wo sich
Genau,
dann
da vorne stehen zwei Kässe Bienen. Kässe Bienen?
abgefüllt werden sollten und sich dann absprechen, ja, wie viel bringst du rein? Ja, die ersten 20 Liter gehen, danach muss ich rülpsen.
Genau. Das, und jetzt muss ich gerade dran denken, wie heißt der Agentenfilm in dem Zusammenhang?
Agentenfilm?
Ach, wo die hier gegen K1
Ja,
kämpfen.
das sind ja zwei wären starke Typen.
Zwei bärenstarke
Wo
Typen?
sie da als Mason und Steinberg sich am Flughafen die Tickets krallen und dann das Ganze
Genau,
seinen Lauf
genau.
nimmt.
Und dann als Geheimagenten da unterwegs sind. Das ist ja
Genau.
auch so ein
Wo sie
großartiges
getarnt
Ding.
da als Millionäre in einem Hotel einchecken, wir haben eine Suite
Ja.
für 3000 Eier reserviert, alter Schwätz. Und sich dann auf den Gepäckwagen stellen und dann geschoben werden.
Ja. Ja. Ach, das ist wirklich, jetzt bin ich schon am Überlegen, weil es wirklich ja auch diese Filme gibt, die man dann gar nicht mehr vielleicht so bewusst gerade im ersten Moment zuerst dran denkt. Da versuche ich gerade nochmal so ein bisschen was rauszukramen. Aber es ist dann auch, wie gesagt, da war ja, hatten wir ja schon die Plattfußfilme dann dazwischen. Dann vielleicht noch bei Terence Hill, den Supercop, den er hatte, der auch bei uns wirklich einen Kultstatus hat. Bei dem Polizisten, der irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie es passiert, in irgendeine Strahlung oder was auch immer, wie es halt immer so ist in den Filmen dieser Zeit, Superkräfte bekommt und die immer dann ausfallen, wenn er die Farbe rot sieht. Ne, so, und das ist so ein Kultfilm,
Coca-Cola-Werbung,
den
wo er
wir, ja,
gegenknallt.
das ist so ein Kultfilm, der bei uns immer wieder irgendwie dann auch wieder auf die Pfanne kommt, ne?
Du hast es ja angesprochen, du hast ja gesagt, gerade Kult. Bud Spencer ist Kult. Bud Spencer ist ja auch schon eine Ikone geworden. Und die Vermarktung von Bud Spencer läuft auch nach seinem Tod weiter. Momentan gibt es ja eine Pizzafirma, die Bud Spencer und Terence Hill vorne auf die Pizzaschachtel gedruckt hat und eigentlich nur eine ganz normale Pizza verkauft. Aber
Mit einem geilen
es.
Werbespruch, das muss man ihnen lassen.
Ja, viel Käse für ein Halleluja zum Beispiel.
Ja.
Funktioniert auch. Es gibt auch das, zum Beispiel das Videospiel Slaps and Beans aus dem Jahr 2017. Habt ihr das schon mal gespielt?
Das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen, also nicht vorbeigegangen, sondern wirklich so, ich habe immer mal überlegt und dann muss ich sagen, dann habe ich mal so ein paar Kritiken gehört, die waren nicht ganz so gut. Wobei ich gedacht habe, so, ich muss das auf jeden Fall noch nachholen, weil ich glaube, als Fan funktioniert das auf jeden Fall.
Also es ist, um mal für die Mithörerinnen und Mithörer so kurz zu beschreiben, es ist ein in Pixelgrafik gehaltenes Spiel. Man läuft von links nach rechts und prügelt sich durch. Ab und an gibt es auch kleine Minispiele, zum Beispiel ein Autorennen muss man fahren und der eine oder die eine kann Bud Spencer spielen und der andere oder die andere kann Terence Hill spielen.
Schön
Und das
zusammengefasst.
Ganze,
Genau.
ja,
Also ich.
und das Ganze, ja, und also die Story des Spiels ist, dass es eigentlich irgendwie, die versuchen wollten einen Film drehen und dann wird dann da irgendwer entführt oder so oder die klauen sich das Geld, die Gage oder sowas, war das irgendwie irgendwas?
Genau. Also es ging darum, du startest da in einem Western-Setting und danach merkst du da, okay, es ist nur eine Filmkulisse. Und dann die Frage, was ist mit den Kohlen? Die sind dann weg. Und ebenso wie eine hübsche Frau, dann haben sowohl Bud wie auch Terence da ihre Gründe, da die Jagd aufzunehmen. Und dann kämpfen sie sozusagen durch ein Best-of der ganzen Filme, inklusive dem angesprochenen Autorennen in einem Buggy mit gelben Häubchen oder Bier- und Würstchen-Wettessen und, und. Es ist
ja, also der Fanservice, das hat man schon mitgekriegt, dass das riesig groß ist. Eben die Musik, eben die ganzen Anspielungen auf eben alle Filme. Das habe ich auch schon so ein bisschen mitgekriegt. Und da habe ich auch gesagt, ich muss es auf jeden Fall nochmal nachholen. Ich habe mich am Anfang so ein bisschen abschrecken lassen und muss aber sagen, ich muss da doch noch mal dran, weil ich glaube, als Fan ist es sonst wirklich was man verpasst hat.
Ist ein absolutes Miss.
Das ist richtig gut.
Genau. Also ich war damals, als es auf Kickstarter kam, habe ich da auch bereits schon unterstützt. War damals von Anfang an mit dabei, habe dann auch das Ding für Steam erhalten. Allerdings, da ich nicht gerne am PC zocke, habe ich es da nur mal kurz angespielt, mir nicht. Daher war die Freude groß, dass es auf Konsole kam, habe es mir da direkt geholt und als dann die Limited Edition nochmals kam, die physische Version mit ein paar Extras, da habe ich dann auch gleich nochmals zugegriffen. Also ich habe das Spiel mittlerweile dreimal, aber ich finde es auch absolut großartig. Aber klar, wenn man mit Bud Spencer und Tencent nichts anfangen kann, ist es maximal ein mittelmäßiger Prügler mit Retro-Charme. Aber für alle Fans ist es natürlich eine absolute Liebeserklärung an das glorreiche Duo.
Das Spiel ist auch gut verbuggt. Also.
Ja, also ich hatte oft Freezes und Abstürze und das, ja. Aber es nimmt man gerne in Kauf.
Mich abgehalten hat. Aber das werde ich, glaube ich, dann trotzdem nochmal. Für die Switch gibt es, glaube ich, auch. Ne? Das wäre so was Schönes.
Ja, gibt es für die Switch, genau.
Zwischendurch machen. Muss ich nochmal ein Auge drauf halten. Aber überhaupt, ich sag mal, die Fans sind ja auch immer bereit, eben was zu kaufen. Ich meine, du sitzt da gerade im linken Hand des Teufels T-Shirt. Ich hatte es damals für meinen Bruder und mich auch mal ins Auge gefasst. Es gibt so viele Sachen, die man da hat, eben die, ja, Colliver, die 4 Käse für ein Halleluja-Pizza, genau. Nein, und mein Bruder, der hat Filmboxen davon ohne Ende. Weil der die hat, habe ich sie dann selber dann noch nicht mehr gekauft, weil wir sie sowieso immer zusammen geguckt haben, die Sachen. Und mein Cousin hat da die Bock noch, dann wieder noch andere Filmboxen. Und wir haben echt immer geschaut, dass die ganze Sammlung irgendwie beieinander ist. Der eine hat dies, der andere hat jenes. Und dabei fällt mir auch direkt wieder ein, nämlich ein Film, der nämlich gar nicht so leicht dann in dem Moment zu bekommen war. Und eben auch so eine Randnotiz, Hector, Ritter ohne Furcht und Tadel. Ich glaube, das ist so, und selbst unter den Leuten, die Bud Spencer-Filme gucken, den eigentlich die Fans hauptsächlich kennen. Ich glaube, den haben die wenigsten wirklich so auf der Pfanne. Obwohl der auch für mich großartig ist. Alleine wegen der Szene, Kämpfe! Adriano Fatai! Kämpfe! Nee. Adriano von Trani ist ja nochmal ein anderes, genau. Das ist ja der, auf den alle warten. Ne? So. Aber es gibt so viele großartige Szenen, vor allem die Ohrfeige, die nicht zurückgegeben werden darf. Die inflationäre Ernennung von Rittern, nur damit man genug hat. Ne? Jeder Depp wird zum Ritter geschlagen. Ja, es ist ein ganz, ganz, ganz toller Film auf jeden Fall.
Sepp, hast du noch irgendwelche Anekdoten?
Ja, die Troublemaker war der letzte gemeinsame Film der beiden. Der kam 1994 raus, nach 9 Jahren Pause. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie da ein riesen Hype drum gemacht wurde über das Ganze. Ich habe damals auch die Limit extra gekauft. Das war ja so ein Disney-Magazin, so ein Jugendmagazin, wo das Ganze auch aufgearbeitet wurde. Und eben, das war auch der Grund, weshalb die damals in Wetten, dass waren. Aber den Film selber habe ich erst etliche Jahre später gesehen und war enttäuscht. Also es ist für mich der mit Abstand schwächste Film der beiden.
Worum geht es in dem Film?
Es geht um, ich weiß nicht, waren es Brüder oder? Nee, ich glaube nicht.
Das sollte so wieder an diese Western-Anfänge anschließen, an das Ganze. Ich kriege den Plot auch nicht mehr zusammen, weil den habe ich auch mit am wenigsten wirklich gesehen, weil man halt einfach gemerkt hat, die hatten schon ein gewisses Alter, die haben versucht, daran anzuknüpfen und es war aber halt was anderes. Ne? Einfach der Zeitgeist hatte sich geändert, ne? Es ist alles ein bisschen anders geworden und das hat halt dann auch nicht mehr so gut funktioniert.
Das
muss man auch ganz, ganz klar sagen. Wir loben hier sehr viel die Bud Spencer-Filme und alles, aber es ist ja nicht alles Gold, was glänzt. Na, auch in Lucky Luke fand ich jetzt nicht so überragend mit einem Terence Hill. Das ist ganz nett, aber wäre jetzt auch kein Film, wo ich jetzt direkt Hurra schreie, mir nochmal anzusehen.
Aber ja. die Filme in Deutschland profitieren ja davon auch sehr, dass sie diese Schnodder-Synchro haben.
Ganz klar. Also der Kult ist nicht überall auf der Welt so, ne? Das ist ganz klar. Ne?
Schnodder-Synchro bedeutet, dass statt, wenn zum Beispiel jemand nur Hallo sagt im Original, wurde dann in der Schnodder-Synchro, zum Beispiel Rainer Brandt ist da ein ganz berühmter Name, der hat dann statt Hallo hat er dann irgendeinen flapsigen Spruch eingebaut. Im
Dachschäfchen oder irgend sowas hat er da reingeschrieben, genau. Und der lässt die Figuren auch sprechen, wenn sie der Kamera den Rücken zudrehen und plappern da pausenlos drauf los mit irgendwelchen dummen Sprüchen. Und der Bud Spencer hat dazu auch mal eine Anekdote erzählt, als da ihm eine Szene nicht klappen wollte und sein Spruch war da jeweils, hab keine Angst. Rainer in Berlin macht das schon.
Ja. Ja, aber es ist ja, die Übersetzung ist großer Teil des Kults, weil es eben gar nichts unbedingt mit den Originaltexten immer zu tun hat. Das ist ja, man kennt ja diesen Zeitgeist-Übersetzungen, damals war es anders. Die Übersetzerszene in Deutschland war damals anders, als man sie heute kennt. Und es war ja in ganz vielen Filmen, dass dann sehr frei übersetzt worden ist, irgendwelche Sprüche eingebaut worden sind. Die Synchronsprecher konnten so ein bisschen machen, was sie wollen, in vielen Fällen. Und
Wolfgang Hess,
ja,
der
das ist.
Synchronsprecher von, überwiegend der Synchronsprecher von Bud Spencer, Wolfgang Hess.
War übrigens ein
Ja.
Schweizer. Man glaubt es nicht, aber es waren tatsächlich ein Schweizer, ja.
Ja, und das macht so viel von den Filmen auch aus. Diese ganzen Zitate, die wir so raushauen, die würde es wahrscheinlich ohne die Synchro in der Form in vielen Fällen gar nicht geben. Ne? Und das ist eben, was ich eben da faszinierend finde, ist, wie halt dann auch teilweise eben, dann wird der Charakter sprechen gelassen, während der Rücken dort zugedreht ist. Oder es ist eigentlich nur so ein kurzes Nicken mit halboffenem Mund und da wird noch so ein, ist recht, irgendwie rausgesucht, gerne bei Terence Hill ja mal, ne? So, und du siehst ganz genau, der hat gerade nichts gesagt oder so, aber es hat trotzdem irgendwie funktioniert, ne?
Genau, das ist einfach diese Szene, auch wenn es nur so eine Ausfrage ist, recht oder irgend sowas, einen kurzen Satz, aber er löst einfach schon wieder Gelächter aus.
Ja, die ganze Stimmung ändert sich schlagartig und es funktioniert.
Wenn man ein Extrembeispiel sehen will für die Schnodder-Synchro, sollte sich die Serie Die Zwei angucken mit Roger Moore. Da wurde das richtig auf die Palme getrieben, die Schnodder-Synchro. Da macht alles gar keinen Sinn mehr. Eigentlich eine ganz normale Agentenserie, aber mit der Schnodder-Synchro ist das ein Spruch nach dem anderen, wie bei den Bud Spencer-Filmen.
Es gab ja mal ein Revival von solcher Art Synchronisierungen, aber ich glaube, dass man schnell von abgekommen, weil da haben die Filme ja dann nachher echt drunter gelitten. Ne? Jetzt mal abseits von Bud Spencer und Terence Hill. Aber man kennt, Bud Spencer und Terence Hill ist so ein Paradebeispiel, wie sowas gut funktioniert hat früher. Und dann kam ja irgendwann das, wo dann Filme von irgendwelchen Comedians synchronisiert werden sollten, weil man unbedingt die Fanbase von denen drin haben wollte. Und da, für mich so ein Paradebeispiel dafür, wo das so überhaupt nicht funktioniert, ist Waterboy. Den ich irgendwie mir mal angeguckt habe, habe aufgehört zu gucken, weil er von
Super
Matze
Ricci war
Knob
das doch, ja,
als
genau.
Super Ritchie synchronisiert wurde. Und das natürlich vollkommen die komplette Stimmung des Films komplett killt, weil es eben eine ganz andere Sache ist. Ne? Und ich habe den Film dann irgendwann mal mir doch komplett angeguckt und habe dann gesagt: So, okay, wenn das jetzt hier nicht mehr die ganze Zeit mit nur diesen blöden Super Ritchie-Sprüchen gemacht worden wäre und mit diesem. Dass er hier klingt wie total grenzdebil. Ich meine, gut, der Charakter ist ja ein bisschen grenzdebil da in dem Film, aber dann wäre das mit Sicherheit eine ganz andere Sache. Und dabei fällt mir ein, den wollte ich immer mal im Originalton nachholen, um das mal nämlich zu prüfen, weil ich glaube, dass der gar nicht so schlecht ist, wie der Ruf, den er hier in Deutschland nämlich zum Beispiel hat. Weil der, glaube ich, viel die Synchronisation kaputt gemacht hat. Und weil ich eigentlich bin ich ja ein, nicht jedermanns Sache, aber eigentlich bin ich ja ein großer Adam Sandler-Fan. Und ich glaube, dass der durchaus wesentlich besser funktioniert, wenn man im Originalton guckt. Aber das nur so also am Rande, ne, abseits von Bud Spencer. Sowas geht eben gut, Schnodder-Synchro, und es geht eben auch furchtbar.
Kann ich.
Ich habe noch einen Nerd-Fakt, den ich nochmal raushauen möchte. Bud Spencer war Erfinder. Also Bud Spencer hat ja ganz viel gemacht. Der hat ja dann das Geld, was er verdient hatte durch die Filme, hat er dann anderweitig wieder verbraten. Und er war auch Erfinder und hat unter anderem erfunden ein dreiläufiges Jagdgewehr, weil es dann effektiver ist, wäre, wenn man schießt mit drei Kugeln gleichzeitig, dann trifft man wahrscheinlich ja auch. Der Spazierstock mit Sitzhilfe, eingebauter Sitzhilfe. Das heißt, wenn du spazieren gehst und du willst dich hinsetzen, dann kannst du die ausklappen, die Sitzhilfe. Eine elektrische Spielzeugmaus. Und was er auch erfunden hat, ist eine einklappbare Zahnbürste mit Zahnpasta im Griff.
Das finde ich jetzt wiederum genial.
Weil das hat er erfunden, weil er sich immer darüber aufgeregt hat, dass wenn er die Zahnbürste mitgenommen hat, dass sie mal dreckig wurde. Und dann hat er die einklappbare Zahnbürste erfunden. Schön, ne?
Fauler macht er, finde ich. Und laut
Das
Terence Hill
sowieso.
soll er ein ziemlich fauler Kerl gewesen sein. Also er hätte wesentlich mehr schon aus seiner Schwimmkarriere machen können. Das ist einfach ein fauler Hund gewesen. Und auch als Schauspieler. Er hat nur das Nötigste getan, sprach kaum Englisch. Also er hat einfach ein bisschen genuschelt und dann auf die Synchro gewartet. Und
Bud Spencer sah ja als Schwimmer ja richtig wie so ein Adonis aus.
ja, absolut. Er hatte einen Wahnsinnskörper, aber Training war nicht so seins. Er war dann mehr der Wettkampftyp.
Einer der Regisseure hat ja auch gesagt zu Bud Spencer, der hat, also Bud Spencer hat immer behauptet, er hätte erst an dem Tag selbst das Skript bekommen und würde deshalb den Text nicht so gut können. Dabei hat er den aber schon Tage vorher bekommen, das Skript. Und er war einfach so kackendreist, hat einfach gesagt: Ja, nicht meine Schuld, ist halt so. Und
Hat
ich,
funktioniert.
also ihm war nur wichtig, so die Quintessenz der Dialoge zu kennen, um dann selbst irgendwas draus zu machen.
Genau. Und den Rest konnte man später ja noch anpassen.
Beim Schwimmen war er, haben wir noch gar nicht gesagt, ich glaube Olympiateilnehmer auch, ne?
Ja,
Und
52 in Helsinki und 56 in Melbourne. Und war der erste Italiener, der 100 Meter Freistil gewonnen hat oder so. Oder unter einer Minute oder
unter einer
so war.
Minute war das, glaube ich, ja.
Ja, und eben von irgendwelchen Beteiligungen an den Bahnstrecken in Amerika, wo er irgendwie ja
Die
damit
Panamerika, genau,
irgendwie mit anfangen.
Panama-Kanal hatte damit gebaut.
Genau, wo er mitgebaut hat. Und also es ist, wenn man dann mal sieht, also wie ich habe die Biografie selbst tatsächlich dann doch nicht gelesen. Ich wollte eigentlich, habe dann aber gesagt, so, nee, ich lese im Moment so, ich komme sowieso im Moment immer so schwer ins Lesen rein zu dem Zeitpunkt da. Und dann habe ich es nicht gelesen, habe aber dann mich eben mit meinen Kumpels ausgetauscht, die halt dann die teilweise gelesen hat. Und wenn man dann mal wirklich gehört hat, was da so alle Stationen waren, dann wurde einem erstmal bewusst eben, was einem nämlich lange Zeit gar nicht so im Kopf war. Der Mann ist eben 1929 geboren. Also, und das ist verdammt viel Zeit, die der schon auf dem Planeten hatte, zu dem Zeitpunkt, als man selber ihn kennengelernt hat. Ne? Und was dann
Seine
alles
Fluglinie, die er
davor
auch
lag.
gegründet hat, ist ja keine Passagierfluglinie, sondern eine Fluglinie gewesen. Wenn du Eilbriefe, also Eilpost, nach Mailand bringen wolltest, dann konntest du ihn die Fluglinie buchen und die haben dann die Post ganz schnell nach Mailand gebracht. Die ist aber pleite gegangen, recht schnell.
Ja, aber die ist mittlerweile in einer anderen Fluggesellschaft aufgegangen, was ich mal mitbekommen habe. Ja, aber wenn wir nochmals zurück auf die Biografien kommen, also mittlerweile gibt es ja da drei Teile, also die kann ich nur empfehlen. Ich habe die ersten zwei gelesen, Teil 3 habe ich noch hier liegen. Bin ja aus Zeitgründen noch nicht dazu gekommen, aber ich habe tatsächlich noch eine signierte Version abgestaubt. Die Nummer,
Wie heißt die Biografie?
die heißt, was ich euch noch sagen wollte. Die erschien 2016, wenige Monate vor seinem Tod. Und die erste hieß,
Und die
glaube ich,
anderen?
in 80 Jahren um die Welt.
Ja, ich muss auf jeden Fall da noch mal rein, weil das ist einfach, es sind einfach faszinierende Stationen. Es ist nicht irgendein Standard-Schauspieler, wie man halt viele kennt, und sondern es ist halt wirklich was, da ist eine Menge Lebensgeschichte drin. Da muss ich wirklich noch mal rein. Von wegen signierte Version. Mein Cousin, wie gesagt, ganz riesengroßer Bud Spencer-Fan, der hat die für seine Kinder dann noch Autogramme angefragt und so, weil die halt so drauf standen, dass er da auch noch was bekommt und sowas. Und es kam dann irgendwann ganz überraschend doch noch was an, als er eigentlich dann schon nicht mehr gelebt hat. Und er hat gesagt, okay, da kommt wahrscheinlich nichts mehr. Aber es hat einfach die Bearbeitung so lange gedauert, hat man nachher so festgestellt. Ja, und hat dann noch was gekriegt. Und für die natürlich auch absolut was Besonderes.
Schaut euch mal die Doku an. Sie nannten ihn Spencer, wir haben vorhin schon erwähnt. Also das sind ja zwei Fans, Roadtrip machen, um Bud Spencer zu finden und ihm ein Geschenk zu überreichen. Das ist echt richtig gut gemacht. Also hat ja auch ein Happy End, die ganze Doku. Und da merkt man eigentlich auch, Bud Spencer ist mit seinen Fans immer total menschlich. Na, also er ist nicht genervt von seinem Hype um seine Person, sondern er liebt das auch einfach. Er ist es einfach. Und er möchte auch dann den Fanservice machen und mit den Fans auf Augenhöhe bleiben und sein.
Das ist tatsächlich so. Ja. Also die kann man nur empfehlen. Und wir haben den damals auch, das war der einzige Bud Spencer-Film, den ich tatsächlich im Kino gesehen habe. Der lief auch nur in Österreich, in der Schweiz lief der gar nicht. Und wir haben da so ein kleines Stadtkino gefunden in Dornbirn, wo wir den Film uns anschauen konnten. Und wir waren tatsächlich die Einzigen zu viert. Aber es war es absolut wert. Und ja, es war so irgendwie ein schöner Abschluss vom ganzen Bud Spencer-Leben sozusagen. Und der Film kam ja auch erst raus, als er gestorben war. Es wurde da am Ende auch noch kurz mit reingearbeitet. Und ja, ein schöner Rückblick auf sein ganzes Leben.
2 Stunden geht der. Das ist auch, gibt's viel zu erzählen.
Genau, der war auch über 10 Stunden in Entwicklung. Da wurde einiges immer wieder verworfen. Dann gab es wieder Probleme mit dem Finanzieren und so. Es ist ja eigentlich ein Indie-Film da, der nur durch Spenden zum Leben erweckt wurde von irgendwelchen Fans.
Aber du hast nicht gespendet. Ich habe extra im Abspann geguckt,
Mein
ob ich
Bruder
deinen
hat, mein
Namen finde, aber.
Brüderchen hat. Der taucht da auf.
Wer taucht da auf?
Mein Bruder.
Ah, okay.
Ja, das ist cool.
Da muss ich nochmal gucken.
Da fällt mir ein, bei der Crowdfunding-Kampagne für Slabs and Beans war ich auch eigentlich dabei. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber keine Kreditkarte und man konnte bei Kickstarter nur mit Kreditkarte sich dran beteiligen. Und da war ich ein wenig enttäuscht, weil da wollte ich mich tatsächlich damals dran eigentlich nämlich beteiligen. Weil ich die Idee nämlich mega cool fand.
Ich würde jetzt gerne zum Resümee kommen. Resümee des Gesprächs. Wolf, was nimmst du mit aus dem Gespräch?
Kann ich dir ganz leicht sagen. Wenn ein,
Bohnen.
das auch. Nein, wenn ein Duo so einen Kultstatus erreicht und wenn ein Bud Spencer ein Meme wird, auf dem drauf steht, wer ist Chuck Norris, ne? Dann weiß man, was der erreicht hat. So. Und ich finde es eben mega großartig, dass das so generationenübergreifend funktioniert. Ich freue mich immer dran, so wie eben Sipa das eben hier erzählt hat, dass sein Sohn da auch mitschaut und da begeistert von ist. Und das ist da habe ich dann einen Riesenspaß dran, was mir in der Kindheit wirklich super viel gegeben hat und das sich bis heute durchzieht und ich das auch absolut nicht missen möchte.
Seppa, was nimmst du mit aus dem Gespräch?
Ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Es ist immer wieder schön, wenn man mit Leuten spricht und die im Prinzip genau dasselbe mit Bud Spencer verbinden und mit ihm durchlebt haben und eben das Ganze weiterzugeben jetzt an die nächste Generation, ist schon eine schöne Sache.
Ihr merkt, hier ist ganz viel Liebe. Heute ist auch Valentinstag, hier ist ganz viel Liebe gerade. Wollt ihr beide allein bleiben?
Gerne, ja.
Unter
Wir
euch?
warten eigentlich schon die ganze Zeit darauf.
Und ich laber euch voll und
Ich glaube, es war die Folge mit dem wenigsten Redeanteil, die du je hattest bis jetzt hier, wenn ich
ja,
das
das
so.
liegt daran, also können wir jetzt mal auch auflösen. Ich habe gefühlt den letzten Bud Spencer-Film vor 10 Jahren oder so gesehen. Deswegen kann ich da nicht so mitreden wie ihr beide. Ihr seid ja richtige Bud Spencer-Geeks. Und ich nehme aber mit aus dem Gespräch, dass ich auf jeden Fall jetzt mal wieder anfange, Bud Spencer-Filme bewusst zu gucken. Ja, und freue mich auch drauf, weil wahrscheinlich dann auch so ist, dass dann auch viele Kindheitserinnerungen dann bei mir hochkommen von früher beim Film, beim Gucken.
Muss noch einen Satz, muss ich noch einschmeißen, weil sollte mein Bruder diesen Podcast doch noch hören, eigentlich hört er meine Podcasts nicht, glaube ich, aber bei Bud Spencer könnte er, glaube ich, schwach werden. Ich glaube, er würde es mir sehr krumm nehmen, wenn ich nicht nochmal die Qualität von 2 Missionare zwischendurch erwähne. Den haben wir gar nicht besprochen, aber wer weiß, was da noch kommt. Auch ein großartiger Film.
Du kannst an dieser Stelle nochmal auf nintendofans.de hinweisen, wenn du
Genau,
willst.
wer sich als Redakteur berufen fühlt und da Spaß dran hätte, mal Tests zu schreiben, meldet euch bei nintendofans.de, einfach auf Instagram oder Facebook. Eine Homepage gibt es auch, da werdet ihr mit Sicherheit auch noch die Möglichkeit irgendwie finden. Wie gesagt, wer da Bock und vor allem auch die Zeit dann dafür hat, der meldet sich und wird Spieleredakteur.
Und natürlich auch seppatoni.ch könnt ihr gerne drauf gehen, gameboyland.de, nescenter.de. Da wird sich auch der Seppatoni freuen.
Auf jeden Fall.
Bevor wir einen Ausblick auf die nächste Folge geben, bitten wir euch natürlich wie immer auf allen sozialen Plattformen Likes, Kommentare, Bewertungen, Feedback und allen Krimskrams dazulassen, sowie einen Klick aufs Abonnieren auf allen Podcast-Plattformen, die ihr kennt und habt, um nie wieder eine Folge zu verpassen. Kommt auch auf unseren Discord-Server. Den Link dazu findet ihr auf nordnordwest.de. Wir haben mittlerweile eine kleine schnucklige Community, die sehr aktiv ist. Was finde ich richtig toll.
Und nur da wird es das Bohnenrezept geben.
Ja, und das Video, wie wir Wolf, Wolf, Wolf singen. Wolf, 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 Wolf.
Und uns ist sehr bewusst, dass das eine Art Erpressung ist. Aber das nehmen wir einfach so hin.
Ja, es ist wie bei Hänsel und Gretel, das ist Verlockung. Kommt rein. Knusper, Knusper, Knäuschen. Gerne könnt ihr uns auch eure Themenvorschläge schicken. an flaschenpost@nordnordwest.de oder uns einfach anschreiben beim Discord-Server. Alles kein Problem. Ihr kennt den ganzen Klimbim. Und wie immer, seid gnädig und liebt uns.
Und anschreiben ist immer okay. Anschreien nur mit Erlaubnis.
Ja. Und natürlich könnt ihr auch Spiele für die Roundabout-Halbzeit vorschlagen, wenn ihr irgendwas Witziges habt. Ihr könnt uns auch mal Spiele vorschlagen, die wir einsortieren sollen bei Regal, Digital, Egal. Kann man auch machen. Schickt uns einfach was. Wir würden uns freuen. Oder?
Bestimmt.
Ja.
Ich freue mich immer über Feedback.
Ja, Wolf ist schon kurz vorm Ausrasten. Yeah. Der kann sich gar nicht mehr halten. Dann kommen wir jetzt zum Ausblick auf die nächste Folge. Jeder sagt abwechselnd ein Wort, insgesamt 10 Wörter. Keine Absprache, alles spontan und der daraus folgende Satz ergibt einen Ausblick auf die nächste Folge. Versucht mal das Rätsel zu lösen und schreibt uns auch mal die Lösung. Und dieses Mal sind wir auch wieder zu dritt. Wolf fängt an, würde ich mal sagen, dann komme ich und dann kommt Zeppatoni, bis wir 10 Wörter zusammen haben. Das Thema wisst ihr noch für die nächste Folge?
Mhm.
Okay. Wolf fängt an.
Die?
Was hast du gesagt? Die?
Die!
Kindheit.
War.
Verbunden.
Mit.
Zahlreichen.
Gummibären.
Und?
Robotern.
Ein Wort fehlt. Wie beende ich den Satz? Gewesen. So.
Gott, ja. Wenn ihr das Thema erraten habt, lasst es uns wissen oder rätselt einfach mal mit. Es ist eigentlich gar nicht so schwer, aber das letzte Mal war ja la, la, la und
ja, auch wir müssen ja, schwer. Wir müssen da ja auch noch was auflösen. Also, ja, der ein oder andere hat es vermutet, ausnahmsweise waren die Worte nicht ganz spontan gewählt beim letzten Mal. Da, eventuell hat da vorher eine kleine Absprache stattgefunden.
Ich bin entrüstet.
Deswegen haben wir auch den Satz weggelassen, keine Absprache und alles spontan. Haben wir beim letzten Mal nicht gesagt. Damit wir nicht lügen. Niemand möchte lügen. Wolf, hast du noch was auf dem Herzen?
Ja, wir sind unter anderthalb Stunden aktuell, wenn ich das richtig sehe.
Das gibt eine Punktlast.
In der Zeit. War keine 2-Stunden-Folge.
Ist nicht gut für den Algorithmus sonst.
An dieser Stelle wollen wir uns natürlich bei Zeppatoni, ich wollte gerade an Zeppatoni bedanken.
Du kannst an mich auch an mich bedanken.
Durch.
Oh Gott, Ehrfurcht ist das gerade. Wir wollen uns bei Zeppatoni bedanken, dass du nicht nur Gast bei uns warst, sondern auch das wunderbare Thema vorgeschlagen hast. Du wirst bestimmt gerne nochmal vorbeischauen wollen, würden.
Wenn ich darf, komme ich herzlich gerne wieder.
Müssen.
Vielen Dank, ja, dass ihr mich da haben wolltet.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Hast du denn noch was auf dem Herzen, Zeppatoni?
Nee, außer ein Dankeschön und schöne Grüße an alle, die zuhören. Habe ich nicht mehr viel beizutragen.
In diesem Sinne bedanken wir uns fürs Zuhören, liebe Mithörerinnen und Mithörer. Und tschüssing, tschö und ciao, Kakao. Grüezi.
Wieder lausam.